Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Gedächtnis, Konzentration und Potenz sind jetzt nützliche Dinge oft einmal.
Alles, was man braucht, oder?
Im Alltag oder zu besonderen Anlässen. Ob ich mir die vom
Thomas G.
aushändigen lassen möchte.
Den Rosenwurz.
Na, schau mal.
2022 wusste ich noch nicht, dass es so etwas überhaupt gibt.
Die Wirklichkeit sind die gar nicht so arg, die lassen nur im Internet das Arschloch aus. Ja.
Falls Sie jetzt auch schlechte Bilder im Kopf haben, bleiben Sie trotzdem in diesem Podcast dran. Es wird besser, ich verspreche es.
Schauen wir mal.
Wunderbar. Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein ganz herzliches, sehr liebende, zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem Podcast mit Thomas Maurer, Kabarettist, Buchautor und Weltenerklärer und mir, Thomas Schick, aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Wir besprechen in diesem Podcast die wichtigsten Nachrichten der Woche, damit Sie ZIP und Zeitungen meiden können und manchmal, da sagen wir sogar, da die Zukunft voraus. Thomas, hast du unsere letzte Episode gehört oder warst du nur bei der Aufnahme dabei?
Die letzte war ich tatsächlich nur bei der Aufnahme dabei.
Ja, jedenfalls hast du da punktgenau die Zukunft vorausgesagt. Du hast gesagt, der niederösterreichische SPÖ-Chef wird ausgetauscht werden, so wie irgendwie der Kasperl auf einer Orf-Bühne oder auf einer Bühne, die nicht mehr vom Orf bestritten wird. Und irgendwie, ja, du hast recht behalten, man merkt's.
Ja, und was ja doch ganz interessant ist, dass der Herr Hergovic, glaube ich. Ich habe es noch nicht abgespeichert.
Sven Hergovic,
sich dann doch überraschend bei seinem ersten Fernsehinterview für das klassische Sebastian Kurz-Outfit entschieden hat. Also knapp sitzendes dunkelblaues Sakko und mit ersten Knopf offenstehendes weißes Hemd und auch diese etwas unmotivierten Hände, die immer, wenn einem eingefallen hat, der Rhetoriktrainer hat gesagt, es sollen Hände sind ganz wichtig, die transportieren Überzeugung. Und also ich habe jetzt nur eine, also es wird symmetrisch. Also ich hoffe, das ist jetzt von der Tonqualität. Aber jedenfalls war das sehr verblüffend. Also rein optisch hätte man ihn auch für ein Fundstück aus der Hochblüte der türkisen Ära halten können. Inhaltlich eigentlich auch ähnlich. Also es waren vorwiegend so ausgestanzte oder frisch ausgesägte Ersatzbausteine, wo man teilweise auch gemerkt hat, die Kanten sind noch nicht ganz glatt geschmirgelt. Ich meine, ist natürlich auch nicht lustig, wenn du noch nie ein öffentliches Amt versehen hast, gleich einmal bei Mamin Wolf in der ZIP zu sitzen und da hält man, da geht man vielleicht auf Nummer sicher und liefert eher einen Defensivkampf und versucht möglichst keine Fehler zu machen, was möglicherweise ein Fehler ist. Er hätte ja auch wie ein engagierter, authentischer, frischer, junger Mensch umgekommen können.
Ja, die Notwendigkeit, dass es diesen jungen, frischen Menschen gibt, Sven Hergovic, dessen Namen Sie sich vielleicht doch merken sollten, das hat mit dem Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag zu tun. Die ÖVP hat...
Entschuldigung, wenn ich schon so gut im Prognostizieren bin, sage ich, 5 Jahre heute. Ja. Also bis zur nächsten Wahl werden Sie ihn wahrscheinlich nicht austauschen.
Warten wir einmal ab. Beschreiben wir nochmal ganz kurz die Ausgangslage, weil manche Leute haben es ja vielleicht geschafft, der Niederösterreich-Wahl zu entgehen. Die ÖVP hat beinahe 10 Prozentpunkte verloren, liegt nun bei 39,9%. Das schlechteste Ergebnis, so schlecht waren es in Niederösterreich noch nie. Auch die SPÖ hat es geschafft, so schlecht zu werden, wie sie noch nie zuvor waren. Die halten jetzt bei rund 20% der Wählerstimmen, haben 3,2 Prozentpunkte verloren. Und der große Sieger an diesem Wahlabend, das waren die Blauen, die erreichten ein Plus von 9,4 Prozentpunkten und halten jetzt eben bei 24%. Ich finde ja da irgendwie schon bemerkenswert, man verliert 3%, hat eine Obmann-Debatte auch auf Bundesebene und man verliert 10%. Das war, wie gesagt, die ÖVP.
Und hat keine Obmann-Debatte.
Na, Und eigentlich müsste die richtig gendern, weil bei der SPÖ gibt es ja eine Obfrauen- oder eigentlich Parteivorsitzenden-Debatte.
Ja. Ja,
so richtig, heißt das bei denen korrekt, ja. Ja, und die ÖVP, da ist einfach alles fest im Sattel.
Naja, man hat ja der ÖVP früher nachgesagt, dass dann im Hinter- und Untergrund dann sehr schnell sich Kabalen zusammenbrauen. Vielleicht ist es auch diesmal wieder so. Ich denke nur, sie haben ein bisschen ein ähnliches Problem wie die Sozialdemokratie. Wer denn sonst? Also jetzt ist der amtierende Bundeskanzler sicher keine Charisma-Bombe. Und wofür die ÖVP jetzt genau steht, ist auch nicht ganz geklärt über weite Strecken. Aber bei der SPÖ ist es natürlich so, dass die Führungsdebatte, zumindest die bundespolitische, eh schon ewig kocht und immer wieder gerne auch bedient wird. Ich meine, vielleicht ist es auch ein bisschen aus den Wahlkämpfen der beiden Parteien erklärbar. Also die SPÖ hat einmal vorwiegend einen Wahlkampf gegen sich selbst geführt, weil man ja wirklich bei vielen der Plakate gedacht hat, das ist jetzt vom politischen Mitbewerber als False Flag Werbung affichiert. Und die ÖVP hat eigentlich sehr konsequent einen FPÖ-Wahlkampf gemacht. Und deswegen ist jetzt doch die Überraschung vielleicht nur in der ÖVP groß, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Es hat ja dann.
Ja, man muss ja sagen, in Summe sind die Parteien auf gleichen Prozentpunkten geblieben. Sie sind nur 9% von der ÖVP zur FPÖ gewandert.
Ach so, ja, das ist natürlich. Das sind tendenziell seit Schüssel und definitiv seit Kurz und das halt kommunizierende Gefäße. Und nachdem ja sogar das Innenministerium alles daran gesetzt hat, den Eindruck der völligen Überforderung durch das große Ausländerproblem zu liefern. Die haben ja sogar ihre eigenen Statistiken sehr kreativ interpretiert, indem sie halt irgendwie gesagt haben, es wären, glaube ich, weiß ich nicht mehr, 87% aller Asylanträge abgelehnt, was überhaupt nicht stimmt, weil sie da halt alle eingerechnet haben, die subsidiären Schutz kriegen oder vorübergehende Duldung und auch all die vielen, 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 wie wir wissen, die einfach weiterzogen sind und deren Anträge nie erledigt worden sind. Und von den Asylverfahren sind, glaube ich, eher 76 oder Richtung 80% anerkannt. Wenn du jetzt einfach und alles, was speziell aus dem Innenministerium gekommen ist, war eigentlich als Botschaft zusammengefasst, Hilfe, Hilfe, der Ausländer schwappt über, wir erwehren uns nicht. Das sollte man aber vielleicht, wenn man schon eine Law and Order Partei sein will, nicht machen, wenn man das Innenministerium inne hat. Also, dass die FPÖ die gleiche Botschaft trommelt, ja, also soll man nicht moralisch bewerten, ist jetzt sozusagen politisch nachvollziehbar. Die ÖVP-Linie politisch nachzuvollziehen, ist, glaube ich, ganz schwer. Da muss man, glaube ich, wirklich, es gibt das angeblich von Alfred Bolger erfundene Kaffeehausspiel Erzherzog prüfen, wo einer stellt eine Frage und der andere gibt die blödeste Antwort darauf, die es gibt. Und der Erste hat dann wiederum die Aufgabe, weil es der Erzherzog ist, der die blöde Antwort gegeben hat, zu erklären, warum das doch stimmt. Ich glaube, mit Erzherzog prüfen könnte man die Wahllinie der ÖVP rekonstruieren. Ansonsten würde ich das eher in den Bereich der Psychologie bereits verweisen.
Austria in a nutshell. Kommen wir zu einem Blauen, der jetzt offenbar wirklich richtig, richtig Karriere macht, und zwar Norbert Hofer, dritter Nationalratspräsident ist er schon, demnächst wird er jetzt auch noch Wohlfühlunternehmer, und zwar hat er sich den Rosenwurz geschnappt. Das ist nebenbei erwähnt die Arzneipflanze des Jahres 2023. Ich gebe zu, 2022 wusste ich noch nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber der Herr Hofer wird mit Rosenwurz jetzt ein Wohlfühlmittel rausbringen. Die Inhaltsstoffe dieses Rosenwurzes und natürlich auch des Wohlfühlmittels von Norbert Hofer sollen das Gedächtnis und die Konzentration fördern und obendrein auch noch gegen Potenzstörungen wirken.
Ja, Gedächtnis.
Alles, was man braucht, oder?
Gedächtnis, Konzentration und Potenz sind jetzt nützliche Dinge oft einmal im Alltag oder zu besonderen Anlässen. Ob ich mir die vom Norbert Hofer aushändigen lassen möchte, bin ich noch unentschlossen. Ich werde mich noch ein bisschen in die Arzneipflanze des Jahres vielleicht einlesen und eventuell schauen, ob es alternative Anbieter gibt. oder ob man den separat. Aber grundsätzlich ist natürlich die Karriere neben der Karriere, wobei eigentlich der Job des dritten Nationalratspräsidenten ganz gut abgesichert ist, weil ja auf längere Sicht sicher der Herr Kickl den Herrn Hofer nicht in einer aktiven politischen Rolle sehen möchte und er momentan alles nicht so ausschaut, als würde die FPÖ sich wieder ihrem Post-Ibiza-Niveau, das ich ja durchaus angemessen gefunden habe, annähern. Also vielleicht, wenn er dann noch Arzneimittel rausbringt, die für ruhigen Puls und große innenpolitische Langmut sorgen, dann wäre ich vielleicht auch Kunde.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, Corona ist demnächst endgültig Geschichte. Am 30. Juni soll Österreich auch in allen rechtlichen Belangen wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Mit diesem Tag endet die Sonderbestimmungen für Corona. Corona ist dann keine meldepflichtige Krankheit mehr. Und bereits zuvor, am 30. April, endet die Maskenpflicht in sensiblen Bereichen wie Spitälern oder Pflegeheimen. Ja, also das Thema, das uns jetzt einige Zeit beschäftigt hat, auch schmerzhafte Spuren hinterlassen hat.
Naja, Corona ist ja nicht beendet, die Maßnahmen, also die außerordentlichen, werden beendet. Aber sogar der Herr Gesundheitsminister hat gesagt, naja, die Maßnahmen sind weg, Corona bleibt. Und das ist jetzt eh nur so eine gemischt gute Nachricht. Also es ist natürlich, dass ein gewisses Normalitätsgefühl zurückkehrt, ist einmal grundsätzlich erfreulich, weil ich glaube, wir alle sind psychisch schon ein bisschen auf den Felgen gefahren nach den Jahren 20 und 21 und weitgehend 22. Aber als jemand, der schon mal das Vergnügen hatte, auch mit der guten alten Grippe in die Notaufnahme des Wiener Allgemeinen Krankenhauses eingeliefert zu werden, würde ich sagen, nur weil was jetzt häufig und endemisch ist, sollte man sie vielleicht trotzdem nicht spüren und es nicht mutwillig sie einfangen, zum Beispiel.
Ein Vorschlag, der durchaus an die Vernunft appelliert. Gegebenenfalls wird uns ja vielleicht auch Norbert Hofer das eine oder andere Corona-Mittel dann auf pflanzlicher Basis vielleicht auch noch zur Verfügung stellen, oder?
Ja, also als Impfung sicher nicht. Davon gehe ich aus, dass es die Rosenwurzimpfung, wenn überhaupt auf freiwilliger Basis, aber wahrscheinlich eher nicht, geben wird. Und inwiefern nicht dann in der überfüllten Straßenbahn im Dezember eine spontane Rosenwurzerektion dich vor einer Infektion schützt, da ist die Wissenschaft gefordert.
Falls Sie jetzt auch schlechte Bilder im Kopf haben, bleiben Sie trotzdem in diesem Podcast dran. Es wird besser, ich verspreche es.
Schauen wir mal.
Oi, was ist denn da los?
Eine Nachricht aus der Wirtschaft, bei der man nicht ganz weiß, ob man sie als gute Nachricht bezeichnen soll. Obwohl die Raiffeisenbank international ihr Kreditgeschäft in Russland im Vorjahr ein knappes Drittel zurückgefahren hat, beziehungsweise zurückfahren musste, ist der Gewinn enorm gestiegen. Im Jahresvergleich hat sich der Überschuss nach Steuern mehr als vervierfacht, von rund 470 Millionen Euro auf mehr als 2,05 Milliarden Euro. Grund dafür sind vor allem Währungseffekte und das Geschäft mit dem Devisentausch, erklärte die RBI in einer Stellungnahme.
Ja,
da freut man sich drüber, wie erfolgreich einheimische Unternehmen im Ausland sind, oder?
Ja, das ist da schwillt das patriotische Herz gleich ein bisschen mit an. Ich habe im Mittagsjournal den Herrn RBI-Chef aber sehr glaubwürdig versichern.
Johann Strobel ist sein Name?
Johann Strobel, ja. Nicht zu verwechseln mit Toni Strobel von den Spitzbuben, wer das generationsmäßig noch kennt. Aber es war eben auch kein Witz, er hat wirklich sich sehr bemüht zu sagen, also sie wollen eh sehr gern dieses lukrative Geschäft nicht mehr machen, aber es ist schwieriger, als man sich das vorstellt und es dauert noch. Also sie werden wahrscheinlich zähneknirschend noch ein paar Milliarden Gewinn in Kauf nehmen, bis diese schwierigen Probleme der Auflösung der Geschäftsbeziehungen endlich irgendwie einer Lösung zugeführt werden können. Ein bisschen der Pferdefuß an den Gewinnen ist, dass sie die ja aus Russland derzeit nicht rausbringen. Also wenn, kann man das eigentlich nur wieder in Russland reinvestieren. was jetzt vielleicht auch nicht ganz im Geiste der europäischen Solidarität mit der Ukraine wäre, aber möglicherweise einfach aufgrund technischer Umstände die Menschen, die nicht so mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben stehen, gar nicht nachvollziehen können, sich eventuell als notwendig erweisen wird.
Ja, wobei man sagen muss, du hast gerade die Solidarität, die europäische Solidarität mit der Ukraine angesprochen. Da hat jetzt Verteidigungsministerin Claudia Tanner auch einen bemerkenswerten Akt der Solidarität gemeinsam mit Ungarn geliefert. Sie haben nämlich beide Länder jetzt erklärt, nein, sie werden keine Waffen an die Ukraine liefern. Das ist ein bisschen eine, ich finde, Geisterdiskussion, weil welche Waffen will Österreich eigentlich liefern, hätte man da die Frau Tanner fragen müssen.
Das ist eine gute Frage. Also vielleicht hätte man noch ein paar von den alten Saab aus dem Heeresgeschichtlichen Museum reaktivieren können. Oder die dicke Bertha aus dem Ersten Weltkrieg oder sowas. Die hat doch beeindruckend ausgeschaut. Ich meine, Österreich ist eh ein bisschen müßig, weil Österreich neutralitätsrechtlich auch gar nicht liefern darf. Zumindest soweit ich da mit dem Gesetzestexten vertraut
bin. Korrekt, ja.
Es ist also ein bisschen so, als wenn die Justizministerin ankündigt, dass auch in Zukunft schwere Körperverletzung nicht straffrei sein wird. Das ist eigentlich eine Nicht-Neuigkeit, wo man sich denkt, ja und warum erzählt man das bitte? Beim Herrn Orban schaut es anders aus. Also der ist ja durchaus... spielt ja auch ein bisschen mit Stolz die Rolle der fünften russischen Kolonne in der EU. Und ja, natürlich, damit kann man sich dann wieder irgendwelche Dinge abhandeln lassen. Also zum Beispiel, wir gehen nicht alle ins Gefängnis oder wir kriegen trotzdem mal Geld und dafür weichen wir unsere Ukraine-Haltung auf. Dass der Herr Orban als Nachbar... Also in einer Wohnung wäre es ein Nachbar, der Posaune und Heavy-Metal-Schlagzeug übt und obendrein stinkende Tiere züchtet. Aber
und am Balkon raucht vermutlich,
und
oder?
Und am Balkon raucht das Schlimmste von allem. Ja. Aber ja, wir haben ja auch im Vorfeld der Niederösterreich-Wahl erlebt, wie der Bundeskanzler ausgerechnet den Herrn Orban und den Herrn Vukic, die hauptverantwortlich dafür waren, dass diese ganz, ganz vielen Leute, unter anderem aus Indien, bei uns Asylanträge angestellt haben und dann weitergereist sind, weil man die einfach durchgewunken hat durch beide Länder. Die hat man ja als Verbündete wieder hochgespielt. Aber die mit normalen Alltagsvernunftmitteln nicht nachvollziehbare Linie der ÖVP haben wir im Wahlkampf jetzt schon besprochen. Aber immerhin hat der Bundeskanzler persönlich aus dem Hubschrauber einen Grenzzaun besser angeschaut. Das hat in mir kurz eine gewisse Beruhigung ausgelöst.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Es wird ein schnelles Poplied, mit dem Österreich beim Song Contest in London vertreten sein wird. Thea und Salena, eine Steirerin und eine Wienerin, die bei Starmania 21 dabei waren, werden uns bei diesem Wettsingen vertreten. Thomas, du bist ja jetzt schon, und das wissen Zuhörer dieses Podcasts mittlerweile, und sie haben es schmerzhaft von dir erfahren, du bist kein Kollektivist, was das Skifahren anlangt. Du hast auch vorhin gesagt, naja, da hast du ein bisschen Zurückhaltung in diesem kollektiven Österreich-Denken. Bist du beim Singen wenigstens auf der richtigen Seite der Geschichte?
Also Wolfgang Mozart, Wolfgang Ambros, ja. Song Contest. Also ich habe in den letzten Jahren ein paar Mal ein bisschen mehr vom Song Contest mitbekommen, weil ich vom ORF in so eine Sendung gebeten wurde, wo man kurz das ein paar von den Songs und angespielt und ein paar von den Outfits gezeigt kriegt, was dann von mir teilweise, wie ich jetzt nachträglich einsehe, ein bisschen sarkastisch kommentiert wurde. Aber ich glaube, eine komplette Eurovision-Song-Contest-Übertragung habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also ich glaube, dass es vor 30 Jahren noch ganz spannend war. Da hat es angeblich so Themenabende gegeben, wo man dann zumindest versucht hat, Bier und Käse aus allen teilnehmenden Ländern zu kriegen, was vor der EU gar nicht so leicht war. Mittlerweile war, glaube ich, auch keine große Herausforderung mehr darstellt. Also eigentlich ein weiterer Grund weggefallen, sich's anzuhören. ich weiß es nicht, ist irgendein Song Contest-Sieger der letzten Jahre, außer jetzt der Conchita Wurst bei uns, international was wurden?
Ja, die Italiener von Maneskin, die ich jetzt definitiv falsch ausgesprochen habe, die habe ich gestern im Radio gehört, gemeinsam mit Tom Morello, das ist der Gitarrist von Rage Against the Machine, der später dann bei Bruce Springsteens Easy Street Band eingestiegen ist. Da würde ich jetzt sagen, also ich weiß nicht genau, ob sie es gewonnen haben oder Zweiter geworden sind, das ist jetzt mein Versehen, aber sie waren dort irgendwie mit dabei.
Okay.
Und die haben tatsächlich so etwas wie international Karriere gemacht, ja.
Ja, na, aber war mal und Udo Jürgens zumindest im deutschen Sprachraum, aber sonst.
Aber egal, Celine Dion.
Wir vergönnen jedem die internationale
Karriere. Celine Dion war jetzt auch nicht, niemand nicht, ja genau.
Ja, also
wobei, die war ja ursprünglich Kanadierin, ist für die Schweiz angetreten, indem sie ein französisches Lied gesungen hat, kann ich mich irgendwie vom Nachlesen her erinnern. Ja.
Eh schön.
Was also, mir alles erfährt gesagt, in unserem Podcast.
Ich wünsche auch natürlich als aufrechter Patriot unserem Eurovisions-Song-Contest-Beitrag. Ich glaube, im Interesse der Finanzen
alles
des
ORF
wünsche ich den zweiten Platz, weil ich glaube, wenn der ORF noch einmal einen Song Contest austragen muss, dann sperren sie die Hitten endgültig zu und machen aber vielleicht eine Clubbing-Hitten eine. Das wäre dann würde vielleicht zur Belebung der heimischen Musikszene mehr tun als das österreichische Farbfernsehen.
Genau, also am 8. März wird es das Lied von Thea und Salena erstmals zu hören geben. Wir dürfen gespannt sein, was die beiden.
Fällt zufällig mit dem Weltfrauentag zusammen oder ist, weil wir diesmal zwei Frauen schicken?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es in der Recherche mir auch den gleichen Gedanken gehabt, aber ich habe es nicht gefunden.
Wahrscheinlich nicht. Sag ich mal. Naja, und er weiß eben Thea und wie ist Salena? Salina? Selina?
Thea und Salena, die Salena. Dame heißt bürgerlich tatsächlich Selina Maria Erdbauer und Theodora Spiric.
Das sind ihre bürgerlichen Namen. Also Spiric ist, kann man sagen, ein österreichischer Name.
Erdbauer, klassisch Wiener Name.
Ja. Und da hat ja auch...
Erdbauer geht in der Steiermark auch noch durch.
Niederösterreichische Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl hat ja auch dieser Tage in einer Fernsehdiskussion, wo eine Schülerin ihn angesprochen hat, dass wenn es keine Zuwanderung gäbe, wäre die Hälfte ihrer Klassenkameradinnen und Freunde gar nicht im Land, gesagt, ja, wenn man das rechtzeitig gemacht hätte, dann wäre Wien noch Wien. Und insofern weiß ich nicht, ob er dann mit Salena und der Da muss, glaube ich, noch ein bisschen Ahnengeschichte betrieben werden, ob sich der Herr Waldhäusl von denen tatsächlich vertreten fühlen kann. Ich finde es aber auch ganz interessant, wenn man immer sagt, naja, im Internet, das radikalisiert sich so, weil die Leute kein persönliches Gegenüber haben und in Wirklichkeit sind die gar nicht so arg, die lassen nur im Internet das Arschloch aushängen. Und der Herr Waldhäusl sagt es dann aber doch einer 16-Jährigen ins Gesicht. Also, dass man die... Wenn man die alle nicht einlassen hat, also die menschenfreundlichere Variante ist, dass die FPÖ vielleicht an einer Zeitmaschine arbeitet, um die Gastarbeiteranwerbungsaktionen in den frühen 70ern rückgängig zu machen, was sicher interessante ökonomische Auswirkungen hätte. Und die ein bisschen weniger menschenfreundliche ist, dass der Herr Waldhäusl halt davon träumt, viele von denen in irgendeiner Weise wieder außer Landes zu schaffen. Und das finden zumindest 25% der Niederösterreicher jetzt kein Grund, den Kleinen nicht zu wollen.
Ja, zumindest die Statistik gibt den Herrn Waldhäusl recht. 42% der Wienerinnen und Wiener haben einen sehr zeitnahen Migrationshintergrund. Also wenn es die Menschen wirklich nicht geben würde, dann wäre nicht Wien das.
Da hätten wir mal einen Platz, dann war nicht da an der Stau auf der Tangente, nämlich. Ja? Ich meine, so einmal mit meinem Hausverstand, dann kommst du mal weiter. Ja. Nein, aber die Idee, dass Wien in irgendeiner Weise, also der Herr Waldhäusl kommt aus Weidhofen, da mag es einen bis ins 11. Jahrhundert zurückreichenden Genpool geben, das weiß ich nicht genau, aber Wien in irgendeiner Weise als etwas anderes, als eine mehr oder weniger gelungene Mischkulanz aus sehr vielem, was zumindest Mitteleuropa und den Balkan angeht, zu sehen, da musst du sehr weit in der Geschichte zurück. Ja. Also da kann man auch sagen, man, Wien war im 16. Jahrhundert auch einmal fast 100 Jahre mit großem Überhang protestantisch. Vielleicht sollte man dort wieder aussetzen. oder vielleicht überhaupt diese begonnen hatte diese ganze Überfremdung bereits mit dem Lager Windobonner. Das waren ja Wölsche. Und das waren nicht nur Wölsche, die haben ja damals aus der ganzen Welt schon Leute mitgezahlt. Also ich denke, irgendwo gegen Christi Geburt hätte man zuwanderungsmäßig einfach einen Strich ziehen müssen. Dann wäre vielleicht auch der Herr Waldhäusl gar nicht auf die Welt gekommen.
Gut, das ist jetzt eine sehr dystopische Perspektive. Wir lenken Ihren Blick lieber auf was Schönes. Und wie gesagt, der 8. März, da hören wir, was Thea und Salina uns zu bieten haben, womit sie uns beim...
Ich bin schon so neugierig.
Ja, womit sie uns beim Eurovision Song Contest vertreten werden. Wir werden dann definitiv wieder eine Musikkritik dazu machen. Da fühlen wir uns absolut sattelfest, behaupte ich jetzt nach diesem Ausflug.
Na, schauen wir.
Ja, bis dahin sagen nicht wir, sondern eine charmante, junge Stimme, wie gehabt und gewonnen.
Wie immer.
Tschüss und schleicht euch.